Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau, wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Magazin, heute getarnt als Formel 2 Magazin auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und auf vielfachem Wunsch hin haben wir uns mal einen Experten gesucht, der wirklich, wirklich, wirklich über die Formel 2 sprechen kann. Und das ist Norman Fischer vom Motorsport Network Germany, von dem Portal motorsporttotal.com, formel1.de, de.motorsport.com. Hallo Norman.
Grüß dich Kevin, schönen guten Morgen.
Es ist, glaube ich, wirklich an der Zeit, mal sich ein bisschen Zeit zu nehmen, um über dieses Starterfeld in der Formel 2 zu sprechen, über die Rennen zu sprechen. Aber ich glaube, einige, vielleicht auch jetzt, die ihr jetzt hier diesen Podcast runtergeladen habt, die kennen die Formel 2 so gar nicht. Wie ist die eigentlich entstanden?
Die Formel 2, das war ja, naja, es ist eine längere Geschichte, muss man sagen. Offiziell gibt es die Formel 2 erst seit 2 Jahren. Vorher war sie GP2 oder GP2, wie sie im Deutschen gesagt haben, und davor Formel 3000. Und das geht halt ein ganzes Stück zurück. Es gab halt immer schon Nachwuchsserien, die dann in den Weg in die Formel 1 ebnen sollten.
Und diese Formel 2 ist jetzt diese letzte Station vor der Formel 1. Dahinter natürlich noch die Formel 3, die ja dieses Jahr auch neu dazugekommen ist, die ja vorher die GP3 war. Ja, und das ist ja auch ein Konvolut, vielleicht da ganz kurz auch ein Wort zu. Es gibt ja die Formel 3, die im Rahmenkalender der Formel 1 fährt, aber es gibt noch viele weitere Formel 3-Serien, die dann im Hintergrund sind, wo zum Beispiel ja auch David Schumacher fährt, ne?
Genau, es gibt mehrere Formel 3-Serien auf nationalem Level. Die Formel 3, die wir aktuell in dieser Saison haben, ist ja ein Zusammenschluss aus der GP3-Serie und der ehemaligen Formel 3-Europameisterschaft. Das war ja auch so ein wichtiger Baustein im Juniorensport. Und die haben sich zusammengeschlossen und da gab es jetzt noch eine Nachfolgeserie von dieser Europameisterschaft, die im Rahmen der DTM fahren sollte, aber die gibt es leider nicht, weil da dann zu wenig Interesse entstand. Aber es gibt halt tatsächlich noch ganz viele andere europäische Formel 3-Serien und auch japanische. Also es ist ein ganz großes Unterhaus eigentlich.
Tatsächlich. So, ich habe es im Fußball mit Regionalligen verglichen so ein bisschen. Aber es kommt ungefähr hin, ne?
Also, was ja, wenn wir sehen, eine dritte Liga im Fußball und dann 5 Regionalligen drunter, so ungefähr splittet sich das auch im Formelsport auf.
Ja, in der Formel 3 David Beckmann am Wochenende auf Platz 7 gefahren, weitere deutsche Fahrer Lirim Zendeli auf Platz 11 und Andreas Enster auf 22 und Kevin Andres auf Platz 18. Also auch da gibt es einige deutsche Fahrer, die den Weg weiter Richtung Formel 1 suchen wollen, aber wir wollen uns ja auf die Formel 2 konzentrieren heute. Und da wurden wir erstmal ein bisschen darum gebeten, mal so über die Fahrer zu sprechen. Wir werden natürlich über die einzelnen Rennen noch ein bisschen sprechen müssen, aber dieses Fahrerfeld in der Formel 2, Norman, das ist schon hochklassig besetzt für Nachwuchsrennsport, ne?
Ja, es hat immer mal seine Auf und Abs so im Formel 2-Bereich, aber ich finde, in diesem Jahr ist es durchaus ganz ordentlich und es gibt zwar einen Fahrer, der derzeit dominiert, aber das kann sich ja noch ändern.
Das kann sich auf jeden Fall noch ändern. Wer sind für dich die Fahrer, die leistungstechnisch besonders hervorstechen, auf die man immer achten sollte, wenn man Formel 2 schaut?
Also aktuell muss man auf jeden Fall sagen, Nicolas Latifi, der ist sehr gut dabei, aber man muss auch sagen, er ist schon recht lange dabei und das ist sein Vorteil. Er ist jetzt viele Jahre schon in der Formel 2 unterwegs und das auch für Spitzenteams wie Dams. Die haben viele Meisterschaften gewonnen schon und er profitiert jetzt einfach von seiner Erfahrung gegen die ganzen Rookies. Erfahrene Piloten wie Nick de Vries, Nobuharu Matsushita und Luca Kyoto, die sind alle schon etwas länger dabei und haben dadurch einen kleinen Vorteil, muss ich sagen. Und gegen die muss ich mich behaupten.
Genau, ja, Mick Schumacher, ne? Über den müssen wir natürlich gleich nochmal gesondert sprechen, aber du hast schon so die wichtigsten Namen, glaube ich, genannt, die ja auch in der Gesamtwertung aktuell auf den ersten 3 Plätzen liegen, Latifi, Giotto und de Vries. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wir springen jetzt so ein bisschen hier, das ist auch so ein bisschen Stream of Consciousness, was wir hier machen, über die Formel 2 zu sprechen. Das sind ja alles Einheitsautos in der Formel 2, ne? Wie kann denn ein Team da noch was rausholen? Also was ist so die Arbeit, die die Teams machen? Warum zum Beispiel ist ART Grand Prix Carlin manchmal überlegen? Warum ist Charouz Racing System Prema unterlegen? Also was sind da so die Faktoren, die da noch mit reinspringen?
Genau, man sieht es ja, dass eigentlich sollten alle Teams gleich sein und die gleichen Voraussetzungen bieten, aber es hat es immer schon gegeben, dass ein Team besser ist als das andere. Man sieht ja Prema, die dominieren einfach den ganzen Unterbau und da wird einfach, da ist auch ein bisschen mehr Geld vorhanden und dadurch kann man halt noch einige Sachen machen. Man kann jetzt nicht das Auto groß aerodynamisch entwickeln, das geht nicht, aber es geht einfach um solche Dinge wie Setup hinkriegen und Vorbereitung auf dem Rennen und da haben die einfach einen Vorteil gegenüber den anderen Teams.
Und dann ist es ja so, dass die Fahrer dann auch mit reinspielen. Wir haben gerade diese bestimmenden Fahrer genannt. Nun ist das Fahrerfeld ja super breit aufgestellt und du hast es schon gesagt, es ist immer so ein Auf und Ab im Fahrerfeld der Formel 2 und dieses Jahr scheint die Qualität auf jeden Fall hoch zu sein, weil auch wirklich sehr viele Fahrer da sind, die ja auch in Juniorprogrammen involviert sind. Ob das jetzt bei Renault zum Beispiel ist, ob das bei Ferrari ist, natürlich Mick Schumacher, Red Bull. Das ist natürlich dann auch ein harter Kampf um die eventuellen Plätze in der Formel 1. Was ist eigentlich so die normale Halbwertszeit eines Formel 2-Fahrers? Wann muss man theoretisch sagen, okay, das klappt jetzt nicht mehr, hier geht es nicht weiter, weil du hast ja schon gesagt, Nicolas Latifi, der ist schon sehr, sehr lange dabei und oder auch Luca Giotto ist ja auch schon jetzt etwas länger dabei. Wie lange geht so eine Zeit für einen normalen Formel 2-Fahrer und was sind dann Optionen danach?
Ich finde, wenn man es innerhalb von 2 Jahren nicht geschafft hat, dann wird es schon schwierig.
Okay.
3 Jahre ist fast schon das Maximum. Latifi ist jetzt schon tatsächlich ein bisschen länger dabei. Dann braucht man aber auch wirklich, muss man wirklich dominieren, um dann noch eine Chance zu haben. Wir haben es in der Vergangenheit gesehen. Maldonado ist Meister geworden in der, glaube ich, 5., 6. Saison. Genau wie Palmer oder Valsecchi, Leimer. Die haben es alle dann nicht in die Formel 1 geschafft. Also zumindest die letzten beiden. Und Maldonado und Palmer hatten mäßigen Erfolg in der Formel 1 sind eigentlich auch schon wieder weg. Deswegen, je schneller man das schafft, desto besser. Es gibt natürlich solche Ausnahmefahrer, die können das wirklich in der ersten Saison gleich abrufen. Wir haben den Charles Leclerc, der hat es geschafft. Zuvor auch ein Lewis Hamilton, ein Nico Rosberg, ein Nico Hülkenberg. Und die sind wirklich auch im Formel 1-Bereich sehr gut dabei. Und die halt wirklich länger brauchen als 2 Jahre, da wird's schwierig.
Ist ein ganz interessanter Faktor. Stoffel van Dorn, ne? Hat ja auch mal die Formel 2 oder GP2 dominiert, hat es aber in der Formel 1 nicht so richtig geschafft. Also so eine Garantie dafür, dass das dann auch wirklich eine Transferleistung geben kann in die Formel 1, gibt es einfach nicht, ne?
Nee, der Stoffel van Dorn war auch ein gutes Beispiel. Er hat die 2 Jahre gebraucht, ist im ersten Jahr schon Vizemeister geworden und im zweiten Jahr hat er dominiert. Also eigentlich so der typische gute, sehr gute Formel-2-Fahrer. Ja, dass dann eine Formel 1 nicht gereicht hat, hat dann wahrscheinlich mehrere Faktoren. McLaren war halt einfach nicht mehr das Team, wo man sein sollte. Und das hat man aber häufiger, dass man auch Fahrer hat, die in der Formel 2 oder so überhaupt nicht geglänzt haben und auf der anderen Seite dann in der Formel 1 gute Leistungen gebracht haben. Zum Beispiel Kamui Kobayashi war ja in der Formel 1 eigentlich ein recht passabler Fahrer, aber war vorher in der GP2 damals nicht so der auffällige Kandidat.
Lass uns mal so ein bisschen in diesen Unterbau der Formel 2 schauen, wenn wir in dieses Fahrerfeld mal so ein bisschen weiter eintauchen wollen. Man hat jetzt über die Spitzenplätze gesprochen, werden wir auch gleich noch ein bisschen weiter drüber machen. Aber wie sieht's denn weiter unten aus? Was kann man denn von Fahrern wie Mahavir Raghunathan, Dorian Boccolacci, Juan Manuel Correa erwarten? Oder Ralf Boschung auch, der Schweizer, der für das Team Trident fährt. Welche Erwartungshaltung kann der Otto-Normal-Fan sozusagen an diese Fahrer haben, Norman?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Du sprichst auch ganz unterschiedliche Kandidaten an. Den Raghunathan, diesen Inder, ja, man weiß auch nicht, was man von ihm halten soll. Man hat von ihm eigentlich vorher gar nichts gehört und man merkt auch ein bisschen, dass er etwas, naja, ich weiß nicht, ob er jetzt überfordert ist oder ob der Schritt einfach für ihn zu früh gekommen ist, aber er fällt im kompletten Feld total ab. Von ihm kann man jetzt im weiteren Verlauf eigentlich nicht mehr so viel erwarten. Andere können sich natürlich steigern noch. Boschung hast du angesprochen, Boccolacci. Man muss abwarten, ob die jetzt nur im Formel-2-Feld mitschwimmen und dann irgendwann nach 2 Jahren verschwinden oder ob sie dann vielleicht den Maldonado machen und den Palmer und dann irgendwann mal noch zum Spitzenfeld dazugehören. Weil auch von zum Beispiel Latifi haben wir im ersten Jahr nichts gesehen.
Und dann gibt's ich finde es persönlich schön, dass Tatjana Calderon für das Arden-Team fahren darf in der Formel 2, Frauen in der Formel 2. Es gibt ja jetzt diese W-Series, die im Rahmen der DTM fährt, aber ja, ich finde es auch wichtig, dass man da den Weg geht, Frauen auch die Chance zu geben, die talentiert sind, die es drauf haben. Und ja, ich finde, die hat das in Barcelona ja richtig gut gemacht, eigentlich, ne?
Ich finde es auch sehr gut, dass sie dabei ist. Es ist ja die erste Frau jetzt seit Ewigkeiten. Wir hatten in der Formel 2 und in der GP2 vorher gar keine. Und deswegen finde ich sie jetzt eigentlich einen schönen Farbtupfer und das jetzt nicht nur wegen dem Pink, das sie auf dem Auto trägt. Ich freue mich und würde auch gerne weitere Frauen begrüßen. Vielleicht schafft es ja sogar eine aus der W-Series dann direkt den Sprung in die Formel 2, weil den Sprung in die Formel 1, den wird es nicht geben erstmal, weil dafür gibt es auch keine Superlizenzpunkte. Und die sind ja auch ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg in die Formel 1.
Müsste man deiner Meinung nach vielleicht sogar sagen, die Meisterin in der W-Series muss zumindest die Chance auf erstmal ein Formel-3-Cockpit bekommen?
Das definitiv, weil die Jamie Chadwick, die da gewonnen hat jetzt in Hockenheim, die hat es schon recht ordentlich gemacht. Und die hat auch vorher im allgemeinen Bereich für alle, sehr gut ausgesehen in den Nachwuchsserien. Der wird sich auf jeden Fall eine Chance geben.
Okay, dann haben wir so diese Zwischenphase im Fahrerfeld, finde ich. Da sind dann für mich persönlich so von außen betrachtet, du kannst mich gerne da eines Besseren belehren, ich würde Mick Schumacher da noch nicht so ganz mit reinbeziehen, aber eben Fahrer wie Jack Aitken, wie Jordan King, wie Sean Gillale, die ja durchaus in ihren Bereichen, in ihren Junior-Team-Bereichen einen hohen Stellenwert haben. Die hängen da so ein bisschen zwischen, ne? Die gehen mal weiter nach oben und dann gibt es mal ja, Rennen, wo es einfach für die nicht richtig laufen will.
Würde ich auch wieder differenziert betrachten.
Okay.
Aitken hat schon gutes Potenzial,
ja.
Ist auch sehr jung und ist auch erst seine zweite Saison. Jordan King ist aus einem anderen Grund in der Serie. Er ist sehr erfahren, bringt dem MP Motorsport Team in dem Bereich viel, vor allem als Teamkollege von dem Inder. Und es spielt natürlich auch finanzielle Aspekte eine Rolle. Das sieht man zum Beispiel bei GLAL. Ich glaube nicht, da können wir offen sein, dass er das Talent für die Formel 1 hat oder auch nur für die Formel 2, um da Spitzenergebnisse einzufahren. Das sieht man einfach. Bei Primar müsste ja eigentlich mit seiner Erfahrung deutlich weiter oben angesiedelt sein.
Okay, wir werden gleich im nächsten Abschnitt machen nochmal ein weiteres Thema auf und dann natürlich über Mick Schumacher sprechen, auch so ein bisschen über Giuliano Alesi, ne? Der wird so ein bisschen vergessen, aber ist natürlich auch Sohn eines erfahrenen Formel-1-Fahrers. Vielleicht mal für alle die ein Formel-2-Wochenende beobachten wollen, bei F1TV kann man das ja machen, alle Sessions gibt es da live und on demand zu sehen und es wird ja jetzt in den nächsten Monaten recht häufig dort auch gefahren. Worauf muss man deiner Meinung nach achten, wenn man so ein bisschen die Formel 2 beobachten will? Wie funktioniert ein Formel 2 Rennwochenende? Wie unterschiedlich müssen Fans zum Beispiel auch auf das Feature Race bzw. das Sprintrennen achten? Was sind da so deine Tipps, Norman?
Das Formel 2 Wochenende ist eigentlich der ideale Beweisgrund für so einen Formel 2 Fahrer. Das beginnt damit, dass wir eigentlich nur eine Trainingssession haben. Die Formel 1 fährt ja insgesamt 4 Stunden Training. So ein Formel-2-Fahrer bekommt das nicht. Der bekommt nur 45 Minuten und muss dann schon gleich ins Qualifying gehen. Und das Qualifying dauert auch nur eine halbe Stunde und dann geht's schon ans Rennen. Und da hast am Samstag das Hauptrennen. Das ist immer etwas länger. Da gibt's einen Pflichtboxenstopp. Und da gibt's dementsprechend auch die Punkte, wie im Formel-1-Bereich. Und dann gibt's das Besondere, das ist das Sprintrennen am Sonntag. Da werden die 8 Bestplatzierten aus dem Hauptrennen umgekehrt in der Startaufstellung. Das wurde auch in anderen Serien früher so gemacht. Man kennt ja vielleicht noch, wer die WTCC früher verfolgt hat, wurde das auch so gehandhabt. Und das heißt, ein Fahrer kann nicht mehr einfach von vorne wegfahren, sondern er muss dann auch beweisen, dass er, wenn er gewonnen hat, dass er dann auch von Platz 8 noch nach vorne kommen kann. Und das Sprintrennen ist etwas kürzer. Es gibt keinen Boxenstopp und es gibt dementsprechend auch weniger Punkte dann. Da gibt es für einen Sieg halt nur 15 Punkte statt 25 wie im Hauptrennen. Und man muss dadurch auch versuchen, mit den Reifen, die ja auch von Pirelli kommen, das Rennen durchzustehen. Und wir wissen aus der Formel 1, das ist manchmal nicht so einfach.
Das ist auch, ja, vor allem nicht so einfach, wenn es wie in Baku dann einfach dazu führt, dass es eine Massenkarambolage gibt, ne? Dass alles ein bisschen, ein bisschen durcheinander gewirbelt wird. Also, ja, auch da gibt es eigentlich viel zu beachten. Das ist ja das Spannende auch in der Formel 2, finde ich, dass ich zumindest immer noch das Gefühl habe, dass Formel 2-Fahrer, wie soll man das sagen, im Englischen würde man vielleicht Daredevil sagen, ne? Wie sie fahren. Immer noch ein bisschen mehr Risiko. Mir fehlt ja, also ne, ich finde es ja persönlich schade, dass die Formel 2 eben auch diese Hybridmotoren bekommen hat. Ich fand das immer ganz geil, wenn du am Rennwochenende dann dort warst und die Formel 1 mit ihren Hybridmotoren und die Formel 2 war noch laut. Ne? Das hat auch Spaß gemacht an der Strecke. Aber die Fahrer riskieren mehr, habe ich so das Gefühl. Ist es auch für dich noch dieses Jahr der Faktor, dass die Fahrer ja viel mehr versuchen wollen und dafür dann auch für spannendere Überholmanöver, für tatsächlich, muss man sagen, im Vergleich zur Formel 1, spannendere Rennen sorgen?
Da muss ich dir ein klares Jein geben.
Ein klares Jein, sehr schön.
Ein klares Jein, genau. Die Formel 2 bietet auf jeden Fall viel Action und auch durch die zwei verschiedenen Rennen viel Möglichkeiten. Wer am Samstag halt nicht vorne ist, der hat auch am Sonntag schlechtere Karten, deswegen musst du dich nach vorne arbeiten. Aber du musst halt auch auf die Reifen aufpassen und das ist auch ein kleines bisschen so ein Hinderungsgrund. Es gibt definitiv mehr Action als in der Formel 1, das können wir definitiv so sagen. Vor allem auch, weil die Abstände zwischen den Autos einfach näher beisammen sind. Aber ich fand tatsächlich, dass früher auch wirklich mehr Mist gebaut wurde und mehr Action. Und ja, mit dem neuen System und auch durch DRS und so hat sich das auch etwas mehr in Richtung Formel 1 entwickelt, dass es etwas gesitteter zugeht.
Okay, wir machen eine kurze Pause und sprechen dann gleich nochmal weiter über die Formel 2, über Mick Schumacher, Giuliano Alesi und so ein bisschen auf das, was besonders beim letzten Rennwochenende in Barcelona passiert ist. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem heute Formel 2 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Ob Ball on, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert.
Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trump ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im Snooker.
Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Wir sind nochmal zurück hier bei Starting Grid, dem heute Formel 2 Magazin auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren ist mein Name. Gemeinsam mit Norman Fischer vom Motorsport Network Germany besprechen wir so ein bisschen das, was in der Formel 2 zu beachten ist. Und wir nehmen uns jetzt nochmal ein bisschen Zeit, um über die beiden Fahrersöhne sozusagen im Feld zu sprechen. Giuliano Alesi, der für das Team Trident fährt, und natürlich Mick Schumacher für das Prema Power Team. Fangen wir mal mit Giuliano Alesi an. Wie gefällt er dir aktuell? Und ja, wie ist es denn da zum Beispiel deiner Meinung nach mit dem Hype um ihn? Vielleicht in Frankreich sogar, was kriegst du vielleicht so mit im Vergleich zu dem Hype rund um Mick Schumacher hier in Deutschland?
Ich kann wirklich nicht sagen, wie das in Frankreich aussieht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Hype so groß ist wie bei Schumacher, aber es wird bestimmt ein kleiner Hype da sein. Allerdings gefällt mir Alesi bisher in der Saison noch nicht. Aber das muss man ihm auch zugestehen, er ist ein Rookie und Trident gehört für mich nicht zu den Top-Teams. Wenn man in seine Ergebnislisten schaut, er hat von 6 Rennen ist er 3-mal ausgefallen und 1-mal disqualifiziert worden. Und ansonsten das Beste ein 12. Platz. Da muss definitiv noch mehr kommen. Aber er ist ein Rookie und deswegen können wir ihm diese Lernphasen noch zugestehen.
Und natürlich dann, ja, der Name, um den sich irgendwie alles zu drehen scheint in der Formel 1. Du hast im Vorgespräch was Interessantes gesagt, was ich ganz gerne hätte, dass du es nochmal wiederholst. Mick Schumacher. Und der, muss man sagen, finde ich, sehr ordentliche Leistungen bringt. Ne? Also auch da muss man immer bedenken, Mick Schumacher brauchte zumeist 2 Jahre, um Fuß zu fassen in seiner Rennserie. Und ja, also ich finde, für einen Rookie, für einen Formel 2 Rookie, macht er das ordentlich. Nicht mehr und nicht weniger. Wie siehst du es?
Genau, so würde ich das auch einschätzen. Er macht das ganz anständig im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und man merkt halt, er ist nicht das ganz, ganz große Top-Talent. Da gibt es andere. Aber das war auch, muss ich sagen, war sein Vater auch nicht, wenn wir ehrlich sind. Siehst du das anders? Also Michael Schumacher ist, denke ich, weniger talentiert als ein Lewis Hamilton, auch wenn ich mir da jetzt vielleicht ein paar Feinde mache bei euch. Aber Michael Schumacher hat es einfach mit seiner grandiosen Arbeit und seinem Fleiß wettgemacht. Und wahrscheinlich ist es mit Mick Schumacher ähnlich. Er kommt einfach über die Arbeit und braucht einfach ein Stück Zeit. Aber das ist einfach bei vielen Fahrern so. Und wenn man gerade kein ganz, 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 ganz Weltklasse außergewöhnliches Talent ist, dann ist es einfach so.
Das finde ich ein ganz, ganz tolles Argument, was du da gerade geliefert hast. Denn es ist ja auch so ein bisschen Diskussion, die wir bei Starting Grid in den normalen Ausgaben hatten, dass zum Beispiel Ole und ich ja klar der Meinung sind, dass Lewis Hamilton der Beste aller Zeiten ist. Weil er ein verdammt großes, rohes Talent hat, weil er großen Speed hat, weil er sauber fährt. Und ja, Michael Schumacher ist sicher einer der Besten, die jemals Formel 1 gefahren sind, aber eben nicht der Beste, zumindest unserer Meinung nach. Und deswegen kann ich deine Argumentation vollkommen verstehen. Und ja, es wird sicherlich Leute geben, die dann jetzt sagen, oh, was können die denn hier für einen Mist labern und sowas, Michael. Aber ich finde tatsächlich, diese Verbindungsstücke, die Mick und Michael haben, die sind schon da. Ne? Nicht nur in der Außendarstellung, in der Art und Weise, wie Mick redet, sondern auch, man hat es ja jetzt auch gemerkt zum Beispiel, wie er gefahren ist in Barcelona. Ne? Also dieses letzte Duell, was er da gemacht hat. Ja, klar, hart gefahren gegen Jack Aitken, aber dann halt die Quittung dafür bekommen. So ein bisschen wie sein Vater es auch manchmal gemacht hat.
Ja, es ist manchmal noch ein bisschen ungestüm. Das hat man gesehen in Barcelona, gleich in der ersten Runde im Kies gelandet, auch wenn durch Mithilfe unter Matsushita war es, glaube
ich. Ja.
Ja, aber ansonsten, wenn er fehlerfrei durchkommt, dann sind Plätze in den Top 5 möglich. Ob es dann für dieses Jahr noch für einen Sieg oder für ein Podium reicht, mit Glück wird es hinkommen. Und es gibt ja auch noch die Sprintrennen, da ist, denke ich, auch noch was möglich.
Ja, und wenn er hin und wieder mal von der Pole starten kann und dafür sorgen kann, dass die Leute schauen, dass die Leute an die Strecke kommen, obwohl sie nicht nach Deutschland kommen werden, für ihn und für die Formel 2, was natürlich auch noch so ein Thema für sich ist, worüber wir gleich vielleicht nochmal kurz sprechen können. Aber wie gesagt, Mick Schumacher, da fokussiert sich natürlich auch viel drauf. Du hast vorhin im Vorgespräch, und da komme ich nochmal auf diesen Punkt zu sprechen, falls ihr es gerade gedacht habt, wann kommt der endlich? Fluch und Segen für die Formel 2, ne?
Genau, Mick Schumacher ist für mich für die Formel 2 in Deutschland gesehen Fluch und Segen, weil ich habe immer dafür plädiert, gebt der Formel 2 mehr Aufmerksamkeit. Auch bei uns redaktionsintern war ich immer so der Vorreiter, Formel 2, aber weil einfach das Interesse gefehlt hat, konnten wir da nicht so viel machen. Und jetzt durch Mick hat sich das Ganze alles verändert. Jetzt machen wir die Formel 2 natürlich groß, was mich freut. Und ich finde auch toll, dass es jetzt in Deutschland das Interesse an der Serie gibt, weil ich die einfach sehr, sehr gerne habe. Aber gleichzeitig fokussiert sich halt alles nur auf Mick Schumacher. Das ist in Deutschland einfach so vom Interesse her. Wenn du nicht in die Überschrift Mick Schumacher schreibst, dann wird es halt auch nicht geklickt.
Ist das wirklich,
das ist etwas schade, aber es ist halt so.
Also merkt ihr das auch in der Redaktion? Also ist es klar zu sehen, wenn ein Artikel über Mick Schumacher ist, der geht voll ab, und wenn es jetzt wegen meiner nur ein Artikel über Sergio Sette Camara ist, der würde untergehen?
Ja, wenn du schreibst, Sergio Sette Camara gewinnt in Silverstone, das würde kaum einer lesen, wirklich. Da ist auch die Berichterstattung oder das Leseverhalten etwas anders geartet mittlerweile. Du brauchst mehr diesen diese Randaspekt, diese coolen Geschichten als so einen klassischen Rennbericht. Das funktioniert wahrscheinlich nur mit Mick Schumacher gewinnt oder muss dann halt fokussieren, ja, Mick Schumacher hat das und das gemacht. Das können wir nicht ändern, das ist so und darauf müssen wir auch reagieren.
Aber es steht doch wirklich fest, Norman, es kann nicht sein, dass die Formel 2 nicht in Hockenheim fährt.
Das kann eigentlich wirklich nicht sein.
Wer hat sich das ausgedacht?
Ja, das ist wahrscheinlich schon weit im Voraus so entstanden und es gab dann einfach keine Möglichkeit mehr, trotz Mick Schumacher die Formel 2 noch nach Hockenheim zu bringen. Obwohl ich gehört habe, da gab es noch ein bisschen Diskussion, ob das vielleicht nachträglich noch möglich ist. Aber das ist durch die Kosten auch schwierig.
Also es ist halt, also ne, also es gibt ja wirklich, also es muss natürlich viel geplant werden vor einer Saison, auch der Terminkalender. Aber wenn man weiß, wenn man absehen kann, dass Mick Schumacher, und das war es ja irgendwann auch im letzten Jahr, die Formel 3 Europameisterschaft, ja ganz deutlich ja anführt oder dominieren wird oder dass sich was entwickelt, davon auszugehen, dass er dann den Schritt in die Formel 2 macht und dann halt auch das mitzunehmen, weil was wäre denn hier los gewesen in Hockenheim, wenn die da gefahren werden. Also man hat es ja in Spanien gesehen, blöderweise war da jetzt nicht viel los. Ne? Also es war schon verhältnismäßig leer auf den Tribünen, fand ich. Und in Hockenheim bin ich mir ganz sicher, wenn Mick Schumacher kommt, dann ist das Motodrom voll und es wird so laut wie zuletzt, was weiß ich, 1998 oder so. Also es ist schade. Ich finde es wirklich schade, weil es wäre auch ein schönes Bild für die Formel 2 gewesen und da hätten ja wiederum alle irgendwie von profitiert, bei einem Formel 2-Rennen so eine Stimmung zu haben. Das finde ich persönlich schade. Also hätte man lieber Le Castellet rausschmeißen können und Hockenheim reinnehmen können, meiner Meinung nach.
Aber da hast du doch Alesi. Kannst du nicht Alesi Heimspiel versauen?
Ah, okay, gut. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. wo fahren sie denn noch? Was können sie denn mal rausschmeißen? Österreich, gut, da kommen wahrscheinlich auch ein paar Schumi-Fans hin.
Ja. Deutsch.
Ungarn.
Abu Dhabi.
Ungarn.
Ich bin dafür, Abu Dhabi rausschmeißen.
Ja, Ungarn rausschmeißen. In Ungarn sind die Leute eher am Essen um die Zeit, also Formel 2 gucken. Obwohl,
ja, es ist wirklich sehr, sehr schade, dass die Formel 2 nicht nach Hockenheim kommt. Die werden sich in Hockenheim grün und blau ärgern. Das wäre wirklich ein massiver Boost für die gewesen und da muss man wirklich bei ihren Verantwortlichen eigentlich mal, tja, was die sich da gedacht haben dabei.
Und dann sagen die dann, es kommt keiner hin, ne? Deswegen Hockenheim kommt irgendwann wieder komplett aus dem Kalender raus. So, also, na gut. Aber das liegt alles nicht in unserer Hand. Wir werden mal schauen, wie sich das entwickelt. Und auch ja mit Sandford nächstes Jahr, da wird ja wahrscheinlich die Formel 2 dann auch mal dort aufschlagen. Also es gibt viel zu sehen in der Formel 2 und man muss sagen, das Rennwochenende in Barcelona, das war schon sehr spannend, obwohl gerade dann dieses Sprintrennen, sagen wir mal, das war dann schon eine ordentliche Dominanzfahrt von Nyck de Vries, auf den Christian Immervoll, euer Chefredakteur, jede Menge hält.
Tut er das? Das weiß ich noch gar nicht.
Ja, er hält da wirklich viel von. Wir hatten das ganz zu Beginn der Formel-2-Saison mal besprochen und da haben wir so ein bisschen darüber diskutiert, auf welche Fahrer man achten sollte und er hat wirklich sehr, sehr viele Stücke auf Nyck de Vries gehalten.
Mhm. De Vries ist natürlich auch einer der Favoriten in dieser Saison, aber wie gesagt, aufgrund seiner Vorerfahrung. Er ist schon jetzt das dritte Jahr, glaube ich, dabei. Und da muss er auch mittlerweile eigentlich liefern. Er hatte ja früher, er ist ja fast 10 Jahre im Nachwuchsprogramm von McLaren gewesen. Und jetzt, wie am letzten Wochenende bekannt wurde, wurden die Verbindungen mittlerweile getrennt. Also so ganz hat McLaren wahrscheinlich auch nicht mehr auf ihn gebaut. Aber definitiv ist er einer der Titelkandidaten in diesem Jahr.
Okay, dann der Ausblick auf Monaco, Formel 2. In den Straßen von Monte Carlo. Ich glaube, das wird auch seine ganz eigene Spannung bekommen. Glaubst du, das könnte so ein Rennen sein, wo Mick Schumacher ein bisschen was reißen könnte?
Wir haben in Monaco schon eine Menge gesehen. Und wir wissen ja, das war auch ein bisschen so Michaels zweites Wohnzimmer neben Spa. Hat auch immer gute Leistungen gebracht. Mick war natürlich jetzt in seiner Formelsportkarriere noch nicht in Monaco unterwegs. Da, die Strecke muss er natürlich lernen. Die ist ja auch natürlich nicht gerade einfach. Aber in Monaco besteht immer die Möglichkeit. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass da wirklich einige kuriose Ergebnisse rausgekommen sind.
Ja, in Baku musste Mick ja so ein bisschen Lehrgeld bezahlen auch, dafür, dass er die Strecke noch nicht so kannte. Aber es macht ja nichts. Ne? Da muss er durch. Da müssen ja alle irgendwie auch ein Stück weit durch, außer die, die schon länger dabei sind. Wir werden das Ganze weiter hier bei Starting Grid beobachten, werden Norman auch auf jeden Fall hin und wieder mal einladen, würde ich sagen, damit wir diese Diskussion auch weiterführen können. Dann auch im Rahmen von Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de, werden wir dann mal Norman dazu holen, auch vielleicht so einen kleinen Formel-2-Teil machen. Auch über die Formel 3 werden wir mit der Zeit auf jeden Fall nochmal weitersprechen müssen. Wie ist es denn mit dem Porsche Supercup? Guckst du den?
Da ist wirklich mein Interesse irgendwann abgeflacht. Da hört es dann auf. Ich habe auch gar nicht die Zeit, an so einem Rennwochenende dann wirklich alles zu verfolgen, weil wir sind ja im Formel-1-Newsdienst ziemlich stark eingebunden. Und nach meinem Dienst schaue ich mir dann auch die Formel 2 und die Formel 3 gerne an. Irgendwann muss ich dann Abstriche machen einfach.
Ja, ich glaube, da geht es vielen ganz genauso, dass die Abstriche dann beim Porsche Supercup machen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Norman Fischer vom Motorsport Network Germany, motorsporttotal.com, formel1.de, de.motorsport.com. Wenn ihr Norman bei Twitter folgen wollt, dann macht das gerne unter @normanmst. Norman MST für ihn bei Twitter, @KS_0811 für meine Wenigkeit, #StartingGridMSP bei Twitter. Kommt in unsere Facebook-Gruppe StartingGrid F1 Fans, könnt natürlich auch gerne über die Formel 2 diskutieren mit vielen weiteren Motorsport-Verrückten. Gerne auch in unsere Telegram-Gruppe, Telegram-Messenger könnt ihr umsonst und gratis reinkommen. @StartingGrid, einfach mal danach suchen und der Gruppe beitreten. Lasst eine iTunes-Rezension da, wenn ihr möchtet. Und hört auch in die aktuelle Ausgabe von der Formel-1-Sparte rein, denn da hatten wir Marc Surer zu Gast. Mit dem haben wir wirklich, muss ich sagen, angeregt diskutiert über die wichtigsten Themen der Formel 1 nach dem großen Preis von Spanien. Ole Waschkau, Christian Nimmervoll da natürlich auch dabei. Norman, vielen Dank, dass du heute dabei warst und wir hören uns bald wieder.
Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
Und für euch gilt bis zur nächsten Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Nächste Woche in Vorbereitung auf den großen Preis von Monaco, dann mit dem Kollegen Stefan Ehlen, der auch über sein anstehendes Buch mit uns sprechen wird. Wie immer nur eins, keep racing.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.